der Movie Break Trashcast, der einzige Podcast mit räudigem Stallgeruch. Nur echt mit Carlo, Kühne und Jacko.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Trashcasts. Mein Name ist Kühne und bei mir ist wie immer der gute Carlo. Hallo Carlo.
Hallo.
Und der gute Jacko. Hallo Jacko.
Hi.
Es gibt unzählige Slashereien. Ich weiß gar nicht, wie viele. Ich habe auch mal versucht, ein paar davon, die mal irgendwie zu zählen. Es geht nicht. Aber ganz, ganz viele dieser Reihen haben ja immer so ein ungeliebtes Kind irgendwie mit drin, wo sich die Macher dachten, wir machen was anderes, wir machen was Neues. Mal mit Erfolg, mal eher mit weniger Erfolg. Und heute haben wir drei uns überlegt, dass wir mal zwei dieser ungeliebten Kinder besprechen wollen. Denn unser heutiges Programm ist zum einen Halloween 3 aus der Halloween-Reihe und Nightmare 2, die Rache aus der Nightmare on Elm Street-Reihe. Ich hab Bock drauf. ich bin mal gespannt, ob die wirklich zu Unrecht dann so abgegolten oder abgescholten werden, weil ich kann so viel vorwegnehmen. Ich mag beide eigentlich auf ihre, auf so eine ganz komische Art und Weise. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Ich würde mal vorschlagen, wir fangen auch chronologisch an und starten mit Halloween 3. Auch bevor wir starten, einmal kurze Inhaltsangabe, bitte.
Ja, einen Moment. Ich zitiere natürlich von Movie Break. Der dritte Teil der Halloween-Reihe unterscheidet sich konzeptuell grundlegend von allen anderen Teilen. Hier mordet nicht Michael Myers. Ein Spielzeugfabrikant will mit manipulierten Geistermasken in der Halloween-Nacht tausende Kinder töten. Ein junger Arzt kommt dahinter und will den Verrückten aufhalten. Okay, jung ist der Arzt nicht. Ich weiß nicht, warum das hier steht, aber gut.
Ja, ich glaube, er fühlt sich sehr, sehr jung bei dem, was da so passiert.
Er kriegt ja noch was Junges zum Vögeln, da fühlt sich ein Mann halt gleich jünger.
Aber bevor natürlich die obligatorische Frage kommt, wann und wie ihr damals den Film das erste Mal gesehen habt, würde mich wirklich mal interessieren, wie steht ihr denn generell zur Halloween-Reihe, Carlo? Hast du damit irgendeine Verbindung oder ist das für dich so eine ganz normale Slasher-Reihe in dem Fall?
Nee. Das Halloween zählt für mich, also die Figur eher Michael Myers, mit zu meinen absoluten Favoriten. John Carpenters Original zählt zu meinen All-Time-Favorites, Lieblingsfilmen, Meisterwerk des Genres. Und auch so finde ich die Reihe mit ihren Up and Downs, kann man ja sagen, relativ gut. Ja, und sehe sie doch immer wieder fast alle gern.
Aber wenn wir gerade schon dabei sind, wie war es denn dann für dich, Halloween 3 zu sehen? Insbesondere auch im Hinblick darauf, dass ja eben dein geliebter Michael Myers dort nicht auftaucht. Kannst du dich daran noch erinnern, wie so deine Gefühle waren, als du ihn das erste Mal gesehen hast?
Ja, muss irgendwann mal ein Mitternachtprogramm von Kabel 1 gewesen sein. Ende der 90er oder wann. Da lief der. Und damals noch relativ unerfahren, wenig Vorwissen gehabt, gedacht, oh, Halloween 3 steht in der TV-Spielfilm, den gucken wir heute. Ja, bis ich dann nach einigen Minuten gecheckt habe, dass Michael Myers nicht dabei ist, war ich damals, glaube ich, etwas enttäuscht, zumal der Film auch immer im Fernsehen ziemlich zerhackt war, also ziemlich gekürzt. Also der musste richtig federn lassen. Also da hattest du nicht einmal wirklich Spaß an den blutigen Effekten. Und ja, Halloween 3 ist, werden wir jetzt ja später auch darauf zu sprechen kommen, tatsächlich erst mit den Jahren bei mir gewachsen und hat sich ein ziemlich gutes Ansehen verdient.
Jacko, wie stehst du zur Halloween-Reihe?
Ich habe es schon an einer anderen Stelle mal erwähnt. Halloween war einer der ersten, also der erste Teil war einer der ersten Horrorfilme, die ich überhaupt gesehen habe als Kind im Grundschulalter tatsächlich schon. Übrigens auch Nightmare 1, deswegen stehe ich zu beiden Reihen im ähnlichen Verhältnis. Wobei ich Halloween 1 von John Carpenter wirklich zu meinem absoluten Lieblingsfilm überhaupt zähle, also Genre unabhängig. Wenn du mir jetzt, ich glaube, Top 30 Filme, da wäre der drin an irgendeiner Stelle, an einer beliebigen mehr oder weniger. Ja, und die Reihe an sich hat halt ihre Ups und Downs. Kein Teil kommt an Teil 1 ran. Und Teil 3, ja, ich glaube, da kommen wir ja noch zu, wann wir den zum ersten Mal gesehen haben. Soll ich das hier gleich mit
abhandeln? Komm, beantworte direkt die Frage mit. Carlo hat ja auch schon...
Genau, also wird Halloween 1 habe ich wieder als Kind schon gesehen, weil der auf Sat 1 damals im Fernsehen lief und ich den auf VHS aufgenommen habe und rauf und runter geguckt habe. Ich habe den geliebt. Und kurz danach habe ich Halloween 4 gesehen, weil der auch im Fernsehen verfügbar war. Und mir fehlte halt aber immer das Bindestück Teil 2 und Teil 3 dazwischen, weil die damals eben nicht im Fernsehen liefen, weil zum damaligen Zeitpunkt beide indiziert waren. Und ich habe Halloween 3 das erste Mal gesehen, da war ich vielleicht 12, 13, als wir, ich sag mal so, ich hatte damals einen Kumpel, dessen Vater war sehr Horrorfilm-affin und der hat sich über FSK und so, da hat er sich drum geschert. Also wir durften im Prinzip alles gucken, was der auch hatte. Und wir sind dann mit ihm auch mal in die Dorfvideothek gefahren und der kannte den, ich weiß nicht, ob es der Besitzer war oder der da gerade gearbeitet hat. Und wenn wir mit ihm da waren, durften wir auch hinten in die FSK 18-Abteilung und uns irgendwas aussuchen. So war das damals, Anfang der 90er. Und da, das war ja ein Wunderland, da standen sie ja alle, die ganzen Halloween- und Nightmare-Teile. Und ich glaube, Halloween 3 und ich glaube auch Nightmare 2 haben wir mehr oder weniger dann kurz nacheinander gesehen, weil wir uns da diese ganzen Sachen ausgeliehen haben, die damals nicht im Fernsehen liefen. Und Halloween 3, ich habe mich total gefreut, weil ich kannte halt Halloween 1 und 2 und ich wusste halt, wie Halloween 2 endet und war immer so ein bisschen erstaunt, dass Halloween 4 ja mehr oder weniger direkt da anschließt an Teil 2. Es waren zwar 10 Jahre vergangen, aber man hat sich so gefragt, was ist eigentlich in Teil 3 passiert? Weil in Halloween 2 verbrennt Michael Myers mehr oder weniger am Ende und in Halloween 4 wacht er wieder auf aus dem Koma. Was ist Teil 3? Und dann guckst du den an und ich war ein bisschen fassungslos in meinem jugendlichen Alter, wo Michael Myers hin ist. Mhm. Und konnte damit gar nichts anfangen, was da passiert. Ich, im Gegensatz zu Carlo habe ich halt nicht nach ein paar Minuten gecheckt, dass Michael Myers da nicht auftauchen wird, sondern man war ja damals auch nicht informiert übers Internet oder sonstige Sachen. Also ich habe den Film völlig unvoreingenommen gesehen und habe immer noch so bestimmt nach einer halben, dreiviertel Stunde gehofft, na gut, vielleicht kommt Michael Myers irgendwann noch mal. Kam er halt nicht. Und ich fand den Film dementsprechend furchtbar damals. Einfach aus der Enttäuschung und wie gesagt, ich war 12, 13. Das hat sich über die Jahre natürlich etwas gebessert, aber es hat lang gedauert, bis ich ihn wieder geschaut habe. Aufgrund dieser fast traumatischen Erfahrung, die ich damals mit dem Film gemacht habe.
Ja, also bei mir ist es komplett anders tatsächlich gelaufen. Also ich hatte, gut, Halloween 1 ist für mich auch ein absolutes Meisterwerk, 10 von 10, kommt nichts dran. Ich habe die aber auch gar nicht chronologisch gesehen. Ich glaube, den zweiten Halloween, also den vierten habe ich als zweiten Teil gesehen, den fünften als dritten, irgendwann viel später mal den zweiten und ich habe auch, glaube ich, sehr, sehr spät erst Teil 6 gesehen.
Ja, sowas bei mir aber auch, wie gesagt, weil ich habe halt 1 und 4, die waren halt damals verfügbar, weil die liefen im Fernsehen.
Ja.
Teil 5 lief auch dann irgendwann mal und erst dann habe ich Teil 2 und 3 gesehen. Ja.
Auf jeden Fall hatte ich da, wie gesagt, bis auf meine große Liebe zu Teil 1, hatte ich da gar nicht so die Berührungspunkte. Und bis ich dann mal wirklich so weit war, mir Halloween 3 anzugucken, wusste ich schon, ah, okay, Michael Myers kommt nicht drin vor. Und mir war eigentlich da schon komplett klar, dass ich hier eine komplett andere Art von Film zu sehen bekomme und habe ihn dann immer gemieden. Und dann wusstest du natürlich, dass es da irgendwas mit Masken zu tun hat und hier und da. Und habe ihn tatsächlich das erste Mal erst letztes oder vorletztes Jahr gesehen.
Ja, das also ist das aber nicht, das ist nicht zum Nachteil für den Film. Das muss man ganz klar sagen. Nee,
tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Aber das werden wir ja gleich mal ein bisschen besprechen können. Ich habe mal noch mal ein paar Zahlen mal wieder rausgesucht. Hatte ein Budget von 2,5 Millionen. Am Box Office hat er 14,4 Millionen eingespielt. Und da merkte man schon, dass da so ein bisschen das nachließ, weil normalerweise, der zweite hatte 25 Millionen eingespielt. Und da war man dann natürlich ein bisschen enttäuscht, wobei durch Mund-zu-Mund-Propaganda ging es, glaube ich, noch. Also ich meine, er hat ja wirklich das Vielfache seines Budgets eingespielt. Aber die Fans waren ja wirklich nicht begeistert davon. Es war ja so sogar, dass Halloween eigentlich gedacht war, dass jedes Jahr ein neuer Teil kommen sollte, der in der Halloween-Nacht spielt, aber eigentlich nichts, dass sie untereinander zu tun haben. Habt ihr davon auch gehört damals?
Damals halt nicht, wie gesagt, weil war halt vor Internet und bevor man sich über solche Sachen zumindest als kleiner Junge mehr oder weniger informieren konnte. Aber das Konzept an sich finde ich geil. Das hätte man ruhig weiterverfolgen sollen, aber sie sind, glaube ich, von vornherein da einen sehr blauäugigen Weg gegangen. Denn nach Teil 2 war eigentlich logisch. Michael Myers hatte damals schon so einen Kultstatus und war so eine ikonische Figur. Es war, glaube ich, sehr naiv anzunehmen, die Geschichte mit ihm dann einfach zu beenden und dann genau dieses Konzept zu verfolgen. Jedes Jahr einen anderen Halloween-Film, der mit ihm nichts mehr zu tun hat. Das war wirklich sehr, sehr naiv einfach.
Ja,
sehe ich auch. Hätte dir das Konzept gefallen?
Ja, sehe ich auch wie Chaco genauso. Also du hast ja damals in der Fernsehzeitung, was ja praktisch als Informationsquelle noch diente, nicht viel rauslesen können. Internet war noch nicht so vertreten. Und wenn du nicht zufällig gerade in irgendeiner Filmzeitschrift da was drüber gelesen hast, dann hat er das Insiderwissen gefehlt. Jetzt rückblickend und mit allem Wissen der Jetztzeit, würde ich sagen, ist eigentlich eine coole Idee gewesen von John Carpenter, da jedes Jahr einen Halloween-Film rauszuhauen mit einer neuen Gruselgeschichte. Hätte ich mich jetzt rückblickend sehr drüber gefreut, auch wenn es sowas gegeben hätte. Aber nach dem Erfolg mit der Figur Michael Myers damals, auch Anfang der 80er, denke ich, war das einfach absolute Fehlplanung seitens der ganzen Produzenten und Filmemacher, da mit Halloween 3 so eine Gruselgeschichte praktisch ins Kino zu bringen.
Ja, es ist ja beinahe schon paradox, weil sie sich so einen großen Goldesel selbst geschaffen haben, stolpern sie mit diesem eigentlich guten Konzept darüber. Mhm. Also, ne, weil eben Michael Myers und die ersten beiden Halloween-Filme so gut funktioniert haben und es eigentlich logisch war, da weiterzumachen, was ja auch die Freitag der 13. Reihe zeitgleich gemacht hat, war es eigentlich eine total dumme Idee, diese eigentlich gute Idee zu bringen. So merkwürdig das klingt.
Ja, ich bin mir eigentlich sicher, alleine das Ende von Teil 2, ihm wird in die Augen geschossen, er verbrennt. Sagen wir es mal so, die Geschichte war zu Ende erzählt.
Rein theoretisch ja, aber Jason Voorhees wird auch am Ende jedes Films irgendwie zerhackt, zerstückelt und verbrannt. Michael Myers ist im ersten Teil im Prinzip auch 1000 Tode gestorben. Also von daher, und es ist auch scheißegal für die Logik einer Slasher-Serie.
Ja, das stimmt.
Das ist völlig wurscht. Also man hat ja auch Freitag der 13. versucht, irgendwann zu beenden. Teil 4 war ja auch mal wirklich gedacht als Final Chapter. Man hat damit Teil 5 auch was anderes, der hätte auch hier in dieser Reihe übrigens kommen können, da hat man ja auch was anderes versucht.
Hatten wir den nicht sogar bei uns auf der Liste? Und wir waren uns nicht so ganz einigen, ob wir Teil 5 oder Teil 9 nehmen?
Ja, genau, deswegen, also wollten wir uns ja auf zwei Filme einigen, sonst wäre das auch drin. Und da hat man dann auch gemerkt, ja kacke, das hat nicht funktioniert, also Jason wird reanimiert. Ist halt so. Interessiert ja auch keine Sau. Da geht's ja nicht um Logik oder um Biologie, warum der jetzt wieder rumläuft, scheiß drauf. Das hat man ja bei Halloween dann auch wieder gemacht. In Teil 4 ist dann Michael Myers immer 10 im Koma, steht er halt wieder auf. Was soll's? Ja. Und es hat funktioniert.
Aber Carlo, glaubst du, es ist ja wirklich ein komplett unabhängiger Film. Glaubst du, dass der Name im Endeffekt das war, was den Film hat so ein bisschen scheitern lassen? Oder ist es mehr der Film an sich? Weil wir werden ja später ein bisschen drauf eingehen. Ich habe mir nämlich den Vermerk gemacht, absoluter Wahnsinn, der da irgendwie gezeigt wird. Also glaubst du, es ist mehr das Konzept, was damals eben die negativen Stimmen hervorgerufen hat? Oder ist es der Name einfach gewesen?
Ja, ich denke mal, der erste Fehler ist schon mal da begangen worden, dass man den Film Halloween 3 nennt, weil dann denkt ja wirklich jeder, auch damals 1980, jetzt kommt Halloween 3. Also ja, ich kann jetzt natürlich nicht sagen, wie da damals die Werbetrommel gerührt wurde, ob man schon in Trailern absichtlich die so oder so aufgezogen hat, dass man nicht groß da auf Michael Myers zu sprechen kommt. Also ich habe mal irgendwann einen Trailer gesehen, ich kann mich aber ehrlich gesagt jetzt nicht mehr daran erinnern, ob die den dann wirklich so als Halloween-Film verpackt haben oder schon sehr gezielt als diesen Gruselstreifen. Aber also ich denke mal, schon mal das Marketing war fehlgeplant mit Halloween 3. Das hätte irgendwie Halloween-Story oder irgendwie hätten sie es dann nennen müssen sollen. Der Film selber dann, naja, gut, ich denke mal, 1980 aber das Kinopublikum noch für solche Heuler in Anführungszeichen relativ offen. Ich vermute einfach, es hat sich dann rumgesprochen, dass dieser Halloween 3 so eine Mogelpackung ist. Und wahrscheinlich haben dann viele, die vorhatten, den zu sichten, einfach es gleichgelassen. Also ich denke, der hat einfach fehlgeplant. Dieser Film war einfach von vornherein zum Scheitern verurteilt. Jetzt weniger vermutlich wegen der Geschichte, wenn sie es anders verpackt hätten, wäre es halt so ein durchschnittlicher Erfolg wahrscheinlich gewesen. Aber die Leute waren wahrscheinlich damals sehr drauf fixiert auf Halloween mit Michael Myers.
Ja, du, das ist der Grund, warum ich ihn eben erst so spät gesehen habe. Ne? Für mich hatte das dann auch eigentlich nicht wirklich interessiert. Also ja, aber es stellt sich natürlich die große Frage, hätte der so viel eingespielt, wenn er anders gehießen hätte, weil Halloween zieht natürlich. Und wir haben es ja an sich, ich weiß gar nicht mehr, wie es in den 80er Jahren da noch war. Das ist ja im Endeffekt wie so eine Art kleine Gruselgeschichte, die dann da nur erzählt wird. Das ist ja jetzt nichts, ich sag mal, kein hochbudgetierter Film oder sowas. Ist natürlich fraglich, ob es mit einem anderen Namen, ob der dann überhaupt noch irgendwie überhaupt wahrgenommen worden wäre, ne?
Ja, aber ich denke, was Carlo auch schon sagt, die Fehler müssen im generell im Marketing gelegen haben. Nenn den Film nicht Halloween 3. Nenn ihn Halloween Season of the Witch. So wie er auch im Original heißt, weil das die 3 weg. Dadurch suggerierst du ja schon mal, es ist keine direkte Fortsetzung zum zweiten Teil. Und kommuniziere ganz klar, ich weiß halt nicht, wie hat 1982, war ich ein Jahr alt, das weiß ich nicht, wie das damals vermarktet wurde. Aber sag ganz klar, das ist ein anderer Film. Wir präsentieren jetzt jedes Jahr eine Gruselgeschichte unter dem Motto Halloween. Das ist halt auch von John Carpenter und Debra Hill produziert. Aber das ist nicht Michael Myers. Wenn du damit ganz klar in die Offensive gehst, wissen die Leute, worauf sie sich einlassen. Entweder ist es so wie bei dir, Kühne, dass du sagst, pff, den gucke ich mir nicht an. Aber du fühlst dich halt nicht verschaukelt oder in irgendeiner Form, dass es dich dann groß drüber aufregst. Ich weiß nicht, wie es damals gelaufen ist, aber ich kann mir schon vorstellen, dass allein diese 3 hinter Halloween uninformierte Leute, und damals warst du nicht so informiert, wie du es heute bist, zumindest die Casual-Zuschauer, einfach ja überrumpelt und eventuell auch verärgert.
Hm. Ja, gut möglich. Aber lass uns mal ein bisschen über den Film selber sprechen. Also klar, Michael Myers kommt nicht drin vor, es ist schlussendlich so eine Art, ja, würdet ihr das als Gruselfilm bezeichnen oder so?
Ja,
als
eindeutig. Ja. Ich habe auch so mehr mir so gedacht, im Prinzip ist das so eine typische Tales from the Crypt-Geschichte.
Ja.
Die hättest du auch auf 30 Minuten komprimieren können. Ich weiß nicht, ob sie da besser wäre, aber das ist genau so eine Geschichte, wie man sie damals immer hatte. So ein bisschen sarkastisch, sehr mit einem sehr bösen Finale, was auch so völlig für sich steht, wo man auch kein Sequel machen kann und nix, das ist abgeschlossen. Es gibt einen klaren Anfang, es gibt ein klares Ende und am Ende ist es auch so ein bisschen bitter. Und auch mit sehr skurrilen Einfällen zum Teil. Also perfekte Tales from the Crypt-Episode.
Ja, allerdings. Also ich finde ja auch, das habe ich jetzt mit den Jahren bei dem Film so schätzen gelernt, der zieht ja von der Atmosphäre schon in den ersten Minuten extrem an, finde ich. Also dieser Carpenter-Sound, wenn du auf dieser dunklen Straße diesen Mann flüchten siehst.
Ja.
Und dazu hast du diese typischen Carpenter-Klänge und hinter ihm ist wohl ein Auto her, wo merkwürdige Anzugträgergestalten aussteigen, die irgendwas von ihm wollen oder ihn um die Ecke bringen wollen. Also ich finde, der macht schon in den ersten Minuten richtig Spaß und hat aber dann auch die ganze Laufzeit über so eine richtig schöne, gruselige Halloween-Stimmung und auch tolle Bilder, finde ich. Also es gibt aber ganz tolle Kameraeinstellungen, wie zum Beispiel, was man vom Kinoplakat auch kennt, mit den Kindern im dämmernden Sonnenuntergang, wo sie über diesen Hügel laufen. Nur ein Beispiel. Also ist spitze gefilmt, starke Atmosphäre und das von der ersten Minute an. Also finde ich schon ganz, ganz toll bei dem.
Ja, ich fand es auch interessant, dass John Carpenter im Prinzip an diesem Film nur als Produzent beteiligt war, Mit Ausnahme der Musik, die hat er auch komponiert und das merkst du von der ersten Sekunde an. Das ist beim Vorspann schon, noch bevor diese Straße kommt. Das ist der typische minimalistische Carpenter Synthesizer Sound, den du im Prinzip in allen seinen, sag ich mal, frühen Meisterwerken aus den späten 70ern bis frühen 80ern hast. Das hat mich sehr an die Klapperschlange zum Beispiel erinnert, dieser mhm. Score. Und das ist, da bist du sofort drin. Das ist klasse. Und auch von der Stimmung, gerade am Anfang, finde ich, ist er schon sehr Carpenter. Das hätte auch ein richtiger John Carpenter-Film sein können. Am Ende vielleicht nicht mehr ganz, aber die erste halbe Stunde, ja, merkst du kaum Unterschied.
Ja, und auch zum Thema Bilder. Ich bin überrascht gewesen, wie hart ich den Film fand. Mhm. Also, der hat so das ein oder andere Bild, was sich ja dann doch irgendwo auch in deinen Kopf einbrennt, ne? Also, ja. Wenn die eine Frau dann da von dem Laserstrahl getroffen wird und mit diesem offenen Mund da liegt, das fand ich schon heftig.
Ja, und das ist witzig, ich habe den Film ja jetzt schon mehrfach gesehen, immer mit sehr, sehr weitem Abstand. Also wie damals als ja, Kind noch, dann Jahre später schon als Erwachsener wieder. Ich glaube, es lag mindestens 20 Jahre zwischen der ersten und zweiten Sichtung und halt jetzt vor ein paar Tagen wieder. Ich konnte mich auch tatsächlich nicht daran erinnern, dass der teilweise so explizit ist. Der war ja auch jahrzehntelang indiziert. Gut, das waren viele Filme damals. Aber wenn ich den heute sehe, denke ich mir, also Standard der 80er Jahre. Ja, also für damalige Verhältnisse zu Recht. Es sind nicht viele Szenen, aber die sind schon drastisch und sehen aber verdammt gut aus.
Ja, würde ich auch sagen. Wie war das bei dir? Wie hast du die Drastik empfunden, Carlo?
Ich finde den schon ziemlich explizit. Also auch, was die Gewalt gegen Kinder betrifft.
Ja. Oh, ja.
Also, wenn man dann da ziemlich zum Schluss, wo in diesem Testraum der Werbespot da aktiviert wird und dieser Junge sich diese Halloween-Maske aufsetzt und sein Kopf praktisch, keine Ahnung, was mit diesem Kopf eigentlich passiert, aber dann offensichtlich in sich irgendwie zusammenfällen, auf einmal kriechen da nur noch Schlangen, Käfer, Ungeziefer aus ihm raus.
Der verwandelt sich in ein Planetarium. Ja, Planetarium in ein, genau. Wie heißt das denn?
In ein Terrarium.
Terrarium, Entschuldigung,
genau. Das sind also auch, glaube ich, zu der Zeit sehr, sehr gewagt, ne? Immer wenn es Kinder betrifft.
Und, ja, das machst du ja auch heute kaum noch, ne? Also wann werden denn mal Kinder so explizit getötet vor den Augen der Eltern?
Ja, genau.
Das ist schon heftig.
Und ja, zumal der Vater ist da, glaube ich, der dann einfach nur schnell wegrennen will. Ich würde ja ein bisschen anders reagieren, wenn mein Kind gerade stirbt. Aber nun gut. kein Vater, was weiß ich schon.
Ja, nee.
Nach mir die Sintflut, der Bub ist hin. Ne? Nein.
Ja, also das sind schon ein paar nette Dinger mit drinnen. Eben auch, wie schon genannt, die Szene mit dem Laser und auch diese Anzugträgergestalten.
Die Killer-Androiden.
Die Killer-Androiden. die machen ja auch ganz tolle Sachen mit ihren Opfern.
Die schrauben so einem Obdachlosen mal ganz locker den Kopf ab, ne?
Und so eine Hand umdrehen sozusagen. Ja, und es wird ja jemanden mit der Bohrmaschine auch noch schön in den Kopf gebohrt.
Ja. Ach ja. Also wie gesagt, ich habe den Film jetzt 3 oder 4 Mal in meinem Leben gesehen, mit vielen Abständen. Ich konnte mich an wenig davon tatsächlich erinnern, aber was wirklich hängen geblieben ist, ist die Szene mit dem Kind. Ich glaube, das hat mich damals, weil ich ja auch irgendwie noch ein Kind war, das hat mich, glaube ich, damals auch schon schockiert. So kacke ich den Film fand, aber da dachte ich damals schon, oh, das ist jetzt aber unheimlich oder befremdlich. Das kennt man auch so nicht.
Ja, ich glaube ja. Ich meine, wir haben ja jetzt ein bisschen mal was aufgezählt, was wirklich diesen absoluten Wahnsinn des Films da auch definiert. Ich meine, wir haben diesen Spielzeughersteller, der warum auch immer einen Plan hat. Also es wird ja auch nicht erklärt, warum er die Kinder umbringen möchte, sondern sagt nur, ja, es ist Halloween.
Genau das ist es. Also ich habe mich immer gefragt, was ist denn das Follow-up dazu? Also klar, ja. Ich habe jetzt irgendwie die Idee, ich töte jetzt an Halloween Tausende, Hunderttausende, keine Ahnung, wie groß da die Opferzahl gewesen wäre an Kindern. Ja, und dann? Also weiß jeder, dass du das warst? Wo willst du denn dann hin? sagst du dann, ja, Edge Badge, eure Kinder sind tot. Und also was ist der Gedanke dahinter? Das habe ich auch nicht so ganz kapiert.
Das ist im Film ja vollkommen egal. Ich meine, es wird ja auch noch irgendwann gesagt, dass die, warum auch immer, ein Stück von Stone Age geklaut haben. Und die Antwort darauf, wie kommt denn das dahin? Sie würden uns die Geschichte sowieso nicht glauben, so. Oder das war ein riesiger Aufwand, so.
Elegant gelöst, genau.
Ich muss wirklich sagen, was ich dem Film zugute halte, wo ich aber auch jeden verstehen kann, der es nicht mag, ist dieser absolute Wahnsinn, der gezeigt wird, aber auch so, das wird einfach so hingenommen. So, ja, nee, das ist jetzt so. Du schluck das jetzt. Entweder kommst du damit klar oder eben nicht. Und das finde ich einen ziemlich spannenden Aspekt eigentlich dabei, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Halloween 3 so allen möglichen Leuten einfach einen dicken Mittelfinger zeigt, was die Erwartungshaltung zum einen angeht und natürlich auch in irgendeiner Art und Weise, die da jetzt irgendwie Logik haben wollen oder irgendwie, ja, überhaupt irgendwas erklärt haben wollen. Der steht einfach mit dem Mittelfinger da und sagt, nö, gebe ich dir nicht.
Ja, aber es unterstützt, glaube ich, auch dieses Konzept der Gruselgeschichte, was wirklich ganz klar dahinter steht. Was ich vorhin schon meinte, das hat einen Anfang und das hat ein ganz klares Ende und dann gibt's dahinter auch nichts mehr. Da gibt's auch keine Auflösung, keine Erklärung, was wäre wenn oder was wäre danach. Und das ist ja auch ein bisschen so, ja, charakteristisch für so eine Gruselgeschichte. Die muss nicht immer logisch sein, die muss nur für das, was sie erzählt, irgendwie funktionieren. Und da geht's auch nicht darum, ja, aber was ist denn dann, wenn die ganzen Kinder tot sind, was passiert danach oder wie geht das und das? Es geht nur um den Moment. Und ja, der Film wirkt gerade gegen Ende hin ein bisschen trashig, das muss man ganz klar sagen. Aber ein
bisschen ist, glaube ich, stark untertrieben.
Ein bisschen ist untertrieben, aber ich finde, er funktioniert eigentlich für das, was er sein will, recht gut. Nicht übertrieben gut, aber viel besser, als er eigentlich funktionieren müsste oder dürfte.
Mhm, ja. Ich glaube, das ist aber auch so ein Aspekt, den du wahrscheinlich erst im Alter zu schätzen lernst, mit dem Wissen, was sich dann über die Jahre angesammelt hat über Film und Genre, Kino und weil, wie schon gesagt, du hast dich damals verarscht gefühlt. Ich fand's irgendwie total daneben. Wir waren in einem Alter, wo wir halt einfach Michael Myers erwartet hätten und wollten. Und jetzt rückblickend mit dem ganzen Wissen einfach, wie schlecht Halloween 3 immer so dastand und man guckt den so an, da sieht man dann trotzdem so viele tolle Aspekte in dem Film und was das für ein toller Gruselfilm ist, weil er eben genau so verrückt ist, so Amok läuft stellenweise. Also ganz, ganz schöner Horrorfilm.
Ja, ja, und zumal auch gerade in der heutigen Zeit, wo immer alles tot erklärt werden muss und sowas, finde ich es einfach mal super erfrischend, dass der Film sich wirklich dahinstellt und dann in seinen 90 Minuten einfach sagt, nee, ist jetzt so. Nee, wir haben Killer-Androiden. So, nee, und wir haben Laserstrahlen, die ins Gesicht schießen. Und ich glaube, das macht den Film jetzt aus der heutigen Sicht doch um einiges besser, beziehungsweise auch angenehmer zu gucken, weil es eben jetzt richtig weit von dem ist, was wir ja momentan auf dem Filmmarkt oder auch im Slasher-Bereich und sowas geboten kriegen, ne?
Ja, den würdest du heute A, nicht mehr so bekommen, ganz klar, und B, mal wirklich weit weg von diesem Erwartungshaltung bezüglich Michael Myers. Das wissen wir ja jetzt, das gibt's hier nicht. Funktioniert der Film in diesem Korsett einer ganz kurzen, komprimierten Geschichte, deswegen nochmal der Tales from the Crypt-Vergleich. Da hattest du ja ganz oft ähnlich weirde Ideen, die aber wunderbar funktioniert haben, weil sie einfach abgeschlossen waren, wunderbar, was gucke ich mir als nächstes an, das ist was ganz anderes. Und so hätte auch dieses Konzept des jährlichen Halloween-Films herrlich funktionieren können, weil der Film nimmt sich auch nicht wirklich ernst. Was nicht heißt, dass er irgendeine billige Klamotte ist. Also Humor hat der Film ja so gesehen nicht direkt. Und er ist teilweise auch sehr, sehr stimmig. Ich finde, der hat atmosphärisch ganz, ganz tolle Momente. Aber du kannst ihn auch nicht 100% für voll nehmen. Aber das weiß, glaube ich, auch jeder, der in diesem Film mitgemacht hat. Dafür ist die Idee einfach zu skurril. Es ist aber eine schöne Idee, einfach mal das so durchzuspinnen, was wäre, wenn. Und gerade das Ende ist ja eigentlich total teuflisch und diabolisch, auch wenn es an sich, wenn man den logisch zerpflücken will, Schwachsinn ist. Aber es funktioniert in dem Moment.
Ja, bin ich voll und ganz bei dir. Aber ich finde auch eben diesen Vergleich gut. Wenn ich Halloween 3 wirklich eins vorwegnehmen müsste oder wirklich eins gravierend vorwerfen müsste, ist es die Länge. Also der hat zwischendurch, der hat wirklich viele tolle, auch atmosphärisch gute Szenen, der hat tolle Bilder, wie gesagt, und die ein oder andere drastische Sequenz ist ja auch mit drin. Aber so, das dazwischen ist natürlich dünn. So, und dafür sind mir die Figuren auch nicht interessant genug oder sympathisch genug, dass ich jetzt irgendwie auch mit denen mitfiebern möchte, sondern am Ende hangel ich mich in dem Film eigentlich nur von Schauwert zu Schauwert und ich bleib dabei vielleicht in so einer Creepshow-Anthology oder sowas, so auf 45 bis 60 Minuten oder sowas, da hätte das Ganze für mich persönlich noch ein bisschen besser funktioniert.
Ja, 100%. Ich glaube, so 50 Minuten wäre die optimale Länge. Aber wie gesagt, das ist spekulativ. Aber ja, im Grunde ist das so.
Wie empfindest du die Länge, Carlo?
Ja, ich denke, das ist so die typische Länge für so einen Genrefilm. Man hätte hier und da vielleicht nochmal ein wenig stutzen können, aber ich so denke, so insgesamt. Gelangweilt habe ich mich dabei nicht. Also,
nein, auf keinen Fall. Nee, auf keinen Fall.
Wir reden ja von Optimieren. Der macht alles schön zügig durch und du steigst in eine Geisterbahn und fährst halt durch, wie man es kennt. Und hast eine gute Zeit mit Spaß und mit diesem tollen schwarzen Humor, den der Film auch hat. Ja, das ist aber so eine kleine Schwäche vielleicht, dass man hier und da hätte etwas mehr rausnehmen können. Hat mich jetzt aber nicht weiter groß gestört.
Aber eine wichtige Frage definitiv ist natürlich, wie lange hattet ihr dieses Scheißlied noch im Ohr?
Ich wollte es gerade noch erwähnen. Das verfolgt dich über den ganzen Film und auch mit purer Absicht. Das wird ja alle 5 Minuten gedroppt irgendwie. Das finde ich aber geil. Ich finde das echt cool, weil sogar am Anfang, ich meine, als Zuschauer, auch wenn man den Film vorher noch nie gesehen hat, man weiß ja relativ schnell, wohin die Reise geht. Grob. Ja. Man weiß halt sofort, das hat irgendwas mit dieser Firma, mit diesen Werbespot, diesen Masten zu tun, noch lange bevor das die Protagonisten auf dem Schirm haben. Und da wirst du schon terrorisiert mit diesem Werbespot. Und das fand ich eigentlich ganz geil als Stilmittel.
Ich habe mir den Song sogar auf meine Spotify Soundtrack Playliste gezogen.
Geil, könnte ich mir als Klingelton, als Wecker irgendwie einstellen, den Morgen geweckt.
Ja. Nee, aber das ist auch wieder so ein Ding, das ist so Gaga, dieser Song, aber halt so richtig gewollt, dass der so ist. Und dann ballerst du da einfach deine Zuschauer permanent in dem Film immer wieder mit dem Ding zu. Also das kriegst du dann einfach nicht mehr raus aus den Gehörgängen. Das ist...
Ja, so gesehen könnte man Halloween 3 fast als Mediensatire auch bezeichnen, weil wie stark hier die Medien und dieser mediale Overkill hier eine entscheidende Rolle spielt. Also jetzt mal ganz weit hergeholt. Ne?
Ja, oder eine Kritik am Fernsehen selbst, weil wenn die Kinder selbst, nicht vom Fernseher sitzen würden, dann würden sie später nichts nicht sterben.
Wäre nichts passiert. Exakt so ist es. Witzig übrigens, apropos Fernsehen, fällt mir nur gerade ein. Du siehst ja in dem Film auch, ich glaube, zweimal Halloween, das Original, laufen. Und ganz schön finde ich relativ am Anfang wird am Fernsehen angeteasert, dass Halloween heute läuft und da heißt es der unsterbliche Klassiker Halloween, wo ich mir denke, zu dem damaligen Zeitpunkt ist Halloween gerade mal 4 Jahre alt, also sich dann quasi selbst als unsterblichen Klassiker zu bezeichnen, sie haben recht gehabt, aber das ist schon ein bisschen arrogant, aber gut, sie haben recht gehabt.
Ja, habt ihr noch, doch, ich will noch kurz über das Ende sprechen, weil, also das finde ich ja bitterböse und ich glaube, das sieht man heute auch viel zu selten, weil am Ende ist es ja so, dass die, dass der Plan aufgeht, dass dieser Werbespot läuft und alle Kinder die Masken haben, man sieht es jetzt nicht grafisch, aber man weiß eben, die werden jetzt vor dem Fernseher sitzen und werden dann sehr wahrscheinlich, werden ganz, ganz viele daran sterben.
Es ist so halb offen gelassen, weil einige Sender schalten ja ab, nur ein Sender hält wohl drauf und du siehst es ja letzten Endes nicht, ob der vielleicht doch in letzter Sekunde wegcuttet.
Ja.
Vielleicht.
Aber ich find's richtig schön böse, weil für mich stellt sich die Frage gar nicht, ob das jetzt passiert ist oder nicht, sondern also ich glaube einfach, das soll mit dieser bitterbösen Note enden und ich find's irgendwie cool. Das würdest du heute wahrscheinlich nicht mehr so sehen.
Ja, das meine ich. Das ist dieses fatalistische Ende, womit du diesen Film aber optimal beenden kannst, weil damit ist die Geschichte auch auserzählt. Da gibt es keinen danach mehr. Das ist jetzt einfach vorbei. Und das ist eigentlich optimal für diesen Film. Ich fand es eigentlich auch ganz geil, daran konnte ich mich auch gar nicht mehr dran erinnern, als quasi der von Tom Atkins gespielte Arzt, nachdem diese Fabrik ja in die Luft gesprengt wird, mit seinem jungen Love Interest da eigentlich abhaut und sich dann erst rausstellt, dass die scheinbar ja auch schon lange tot ist und gegen einen Androiden ausgetauscht wurde. Ja, sehr das gut. Wusste ich auch nicht mehr, aber das ist auch eine geile Idee. Das hat mich auch total überrascht, weil ich das gar nicht auf dem Schirm hatte. Und B, so wie mir das der Film erzählt, wäre ich auch nicht drauf gekommen. Und das ist ja auch nochmal böse, weil du dann ja kurz vor Schluss auch noch merkst, okay, die Olle ist auch tot. Haben wir nicht gesehen, aber auch ganz schön böse Kiste eigentlich.
Ja. Ja. Also, deswegen, ich glaube, der Film, ich glaube, wenn ich 1982 da gestanden hätte, will mir einen Slasher angucken und hätte ihn gesehen, ich glaube, ich wäre auch bitterböse enttäuscht davon gewesen.
Ja, weil es ja auch kein Slasher ist. Es ist ja kein Slasher. Nicht mehr in der Nähe davon.
Aber ich finde es sehr, sehr gut, dass es diesen Film gibt. Eben weil es so was komplett anderes ist. Und tatsächlich alleine von der Idee Carpenters her, ich meine, ich bin riesiger Carpenter-Fan, aber das sind dann eben so auch die Sachen, die ich dann an ihm einfach schätze. Ne? Dass er einfach so sagt, so, nö, hier haben wir eine Idee. Es ist zwar natürlich dann eine Totgeburt gewesen, weil in Teil 4 ist ja dann direkt Michael Myers wieder da gewesen. Aber ich kann dem Film nicht böse sein. Also ich bin auch eher glücklich darüber, dass diese Schelte von früher, dass die nicht mehr so da ist. Dass jetzt mittlerweile viele ihren Frieden mit dem Film gemacht haben. Wie stehst du zu dem Ganzen, Carlo?
Ja, ich habe ja praktisch auch meinen Frieden damit gemacht, jetzt auch schon vor einigen Jahren, wie ich mir dann die Blu-ray zugelegt habe und den dann wieder nach langer, langer Zeit sehen konnte. Und er ist für mich jetzt schon ein kleiner, besonderer Film, den ich mal also alle 10 Jahre vielleicht mal wieder in Player schmeiß, weil ich ihn dann doch immer wieder sehr erfrischend finde. Also ich lieb den mittlerweile schon eigentlich. Ja, also es gibt natürlich Besseres, keine Frage, aber es ist, du kannst nicht mehr böse sein. Der hat in dem Sinne alles richtig gemacht und macht so viel Spaß. Halloween 3 hat auf jeden Fall gewonnen in jeglicher Hinsicht.
Ja. Sehe ich ganz genauso, wie so ein guter Wein. Jack, hast du vielleicht noch ein paar abschließende Worte zur Halloween 3?
Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Wie gesagt, ich habe den Film als Kind, man kann wirklich sagen, gehasst. Aber aus den falschen Gründen. Einfach aus den Gründen, dass ich nicht Michael Myers bekommen habe, dass ich nicht dieses erwartete Bindeglied zwischen Teil 2 und Teil 4 bekommen habe, dass ich nicht verstanden habe, was das soll, mich verarscht gefühlt habe. Und ja, das war halt, wie gesagt, vor der Zeit, wo man sich mit Filmen auch noch anders auseinandergesetzt hat. Mhm. Dann habe ich ihn, ich glaube, wirklich mit Anfang 30, also vor locker 10 Jahren, dann nochmal gesehen und habe den da schon für mich rehabilitiert, dachte, ach, der ist gar nicht verkehrt. Und jetzt, nach der aktuellen Sichtung, habe ich tatsächlich nochmal ein bisschen raufgeschraubt, weil ich ihn doch sehr wertschätze für das, was er ist. Ohne ihn über Gebühr zu loben, man muss da ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Natürlich ist das kein herausragender Film. Und auch als Genrefilm sicherlich nicht etwas, was man gesehen haben muss. Aber doch schon eine ganz feine Sache. Und grundsätzlich hätte ich sehr, sehr gerne gesehen, wie man dieses Konzept weiterentwickelt hätte.
Ja, das wäre definitiv spannend gewesen. Aber verlassen wir Michael Myers und kommen wir zu Freddy Krüger.
Ach so, wollen wir nicht noch Punkte raushauen?
Ach so, wollen wir noch Leute. Punkte raushauen? Dann hauen wir noch schnell Punkte raus. Ja, Jacko, fang an.
Ja, ich kann ja von meiner ganz persönlichen Historie, ich habe den Film mal aus der Kindheitserinnerung mit 1,5 Punkten abgestraft. Das ist natürlich jenseits von Gut und Böse und auch nicht objektiv. Als ich ihn dann vor Jahren nochmal gesehen habe, war ich dann bei einer 5,5. Und als ich ihn jetzt wieder gesehen habe, bin ich bei einer 6 gelandet. Und wer mich kennt, weiß, 6 von 10 ist bei mir deutlich überdurchschnittlich. Das heißt, kann man sehr gut gucken und macht auch Spaß.
Ja, ist bei mir genauso. Ich habe den mal abgestraft, glaube ich, mit 1,5.
Genau wie ich,
ja. Ja, irgendwann vor zig Jahren. Und mittlerweile ist der auch bei einer 6,0 bei mir. Also ich finde den ganz, ganz gut eigentlich. Ne? Und 6 ist ja jetzt keine schlechte Wertung. Also ist ja noch über den 6. Mittelwert praktisch. Ne?
Ja, 6 ist die neue 8.
Ja, so, mittlerweile ja, mittlerweile ja. Also ja. Der ist ganz gut, ja, und der, den sehe ich auch immer wieder gern.
Ja, also dadurch, dass ich wusste, auf was ich mich einlasse, und eben schon viel zu viel über den Film gelesen habe, war ich dem nie böse. Ich glaube nicht, dass sich jetzt die Zweitsichtung des Films bei mir in irgendeiner Art und Weise geändert hat. Aber mir ist ein bisschen aufgefallen, dass es so ein bisschen tagesformabhängig ist. Als ich den das erste Mal gesehen habe, hatte ich richtig Bock darauf, den zu gucken. Und jetzt im Zuge des Podcasts ist vielleicht nicht zu viel Zeit vergangen. Und da so bei der hat sich für mich die ein oder andere Länge so ein bisschen eingeschlichen. Ich glaube, je nach Sichtung oder je nach Gemütszustand würde ich dem immer so zwischen 5,5 und 6 Punkten geben. Also auch gut über dem Durchschnitt. Und ich glaube, du musst einfach Bock auf diesen Wahnsinn haben. Das ist jetzt eben nicht, ich glaube, ein Halloween 1 kannst du dir einfach immer reinlegen und du weißt einfach, der ist einfach immer wieder gut. Und da, glaube ich, musst du ein bisschen Bock drauf haben, um sich auch auf das Ganze so ein bisschen einzulassen. Weil wenn du anfängst, drüber nachzudenken, ist es natürlich vollkommen Hanebüchner Quatsch.
Ja, klar, den kann man nicht jedes Jahr gucken. Das ist eine ganz andere Geschichte. Aber das muss auch nicht jeder Film sein. Ich habe so viele Filme zu Hause, die ich mir nicht sogar nur einmal im Jahr angucken würde. Und trotzdem bin ich froh, sie zu haben.
Ja.
Das ist bei Halloween 3 auch so.
Ja. So, wenn ich jetzt darf, Jacko, würde ich nämlich jetzt eine Überleitung machen.
Na, mach mal.
Wir verlassen nämlich Michael Myers und gehen zum Massenmörder oder zum Serienkiller Freddy Krüger. Nightmare 2. Ja.
Ja.
Ja. Ähnlich wie Halloween 3 hat er viel, viel Schelte von den Fans abbekommen. Man muss aber auch heute sagen, dass aus heutiger Sicht und wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, auch vieles zurückgenommen worden ist, was über diesen Film gesagt worden ist. Wir können ja erstmal wieder die Inhaltsangabe machen und dann würde mich hier auch interessieren, wie ihr zur Nightmare-Reihe steht und vielleicht im selben Atemzug, wie ihr dann auch das erste Mal Nightmare 2 wahrgenommen habt.
Ja, ich übernehme mal den Inhalt.
Mach!
Okay. 5 Jahre sind vergangen, seit Freddy Krueger in der Hölle verschwand. Doch jetzt wird ein Neuling in der Elm Street Nacht für Nacht von fürchterlichen Visionen des tödlichen Traumdämons verfolgt. Und wenn es Freddys verkorkster Seele gelingt, vom Körper des Jungen Besitz zu ergreifen, dann kehrt er aus der Totenwelt zurück, um die gesamte Stadt in blutiges Chaos zu stürzen.
Ja, Carlo, willst du dann auch direkt weitermachen und mal sagen, wie du die Nightmare-Reihe wahrgenommen hast damals? Oder wie generell deine Historie oder dein Denken dazu ist?
Ja, also der Nightmare 2 ist sogar tatsächlich der erste Nightmare, den ich in meinem Leben gesehen habe. Den müsste ich irgendwann auch mal im ZDF Samstagnacht gesehen haben. Und das war auch immer einer der Nightmares, der lief eigentlich immer uncut, tatsächlich im deutschen Fernsehen. Und die Opening-Sequenz, wo die Teenager in den Bus steigen, in den Schulbus, und der praktisch eigentlich schon der Traum ist, in dem dann Freddy erscheint und die ins Nichts fährt, hat mich immer stark beeindruckt damals. Also es war tatsächlich gruselig, so dass ich ein paar Nächte nicht schlafen konnte. Aber ich hatte durch diesen eben zweiten Teil dann so richtig Lust, mal die anderen zu sichten. Und dann kam der erste und dann die anderen so nach und nach. Und dann war es tatsächlich so, irgendwann, nachdem ich die Filme auch immer mal wieder in Wiederholungen gesehen habe, irgendwann die DVDs hatte und jetzt die Blu-rays, dass Nightmare so für mich von diesen Slasher-Ikonen her, also die Nightmare-Reihe einfach für mich, finde ich, ist die kreativste Slasher-Reihe, die ich auch immer mal wieder gerne aus dem Regal hole und von Teil zu Teil einfach betrachte und die immer wieder auch neu entdecke. Und so auch Nightmare 2, den ich aber wohlgemerkt schon immer gut fand. Also den fand ich auch damals schon ziemlich Klasse. Vielleicht liegt es auch daran, dass es der erste war, den ich je gesehen hatte, aber nee, also die Nightmare-Reihe, da bin ich richtig Fan, auch weil die ist richtig schön kreativ, finde ich, von 1 bis 7.
Jacob, wie ist es bei dir?
Ja, long story short, habe ich ja vorhin schon gesagt, Nightmare und Halloween sind bei mir sehr ähnlich, weil ich beide erste Teile als Kind relativ zeitnah auch gesehen habe. Und ich liebe die beiden ersten Teile. Halloween noch ein bisschen mehr als den ersten Nightmare, aber das sind Nuancen. Also Nightmare ist auch für mich genreunabhängig ein Meisterwerk von Film. Und ich habe euch Teil 2 auch damals in der besagten Videothek ausgeliehen und war damals auch relativ enttäuscht. Aber anders als Carlo, ich bin Nightmare 2 eingestiegen. Ich glaube, wäre das der älteste Nightmare gewesen, den ich in jungen Jahren gesehen habe, wäre ich eh nicht beeindruckt gewesen. Jetzt kommst du halt von dem Original und siehst den und dir sind doch als Kind schon viele Sachen aufgefallen, du denkst, das ist irgendwie anders und das ist nicht so gut wie im ersten Teil und weiß ich nicht. Ja, kam damals nicht so gut bei mir an, muss ich ganz ehrlich sagen. Lange dann nicht mehr gesehen. Ich glaube, bis so 2010 rum, weil da war ich auf meinem ersten Weekend auf Horror, auf dieser Convention, und habe mir damals diese Nightmare-Komplettbox auf DVD gekauft. Und dann endlich mal wieder Nightmare 2 gesehen und wieder gedacht, so richtig gut ist der nicht. So, wieder ins Regal gestellt. Und vor ein paar Jahren, da gab es ja bei Movie Break noch den schönen Horror-Oktober, die Älteren werden sich erinnern, wo wir jeden Tag im Oktober eine Horrorfilmkritik rausgehauen haben. Und da habe ich mir Nightmare 2 rausgesucht. Und als ich ihn da gesehen habe, dachte ich, ach, guck an. Auf einmal ist der Film doch ganz gut, wenn man A weiß, was da los ist und P auch so ein bisschen zwischen den Zeilen liest. Und ja, inzwischen mag ich den Film tatsächlich ganz gerne.
Ja, bei mir war es so, den ersten Nightmare viel zu früh gesehen. Der lief damals auch auf RTL, glaube ich. Da habe ich dann
Richtig.
So die Szene gesehen in der Schule und wenn da dann die tote Freundin da unter dieser in diesem Leichensack, der ist so, boah, ich habe mir in die Hose geschissen. Sagen wir mal, wie es ist.
Ja, ich wollte dazu sagen, also ich hatte ja noch die Aufnahme von RTL Plus damals auf VHS und die war ja komplett uncut. Da ist auch diese Szene drin, wo das eine Mädel an der Decke rumgeschleift wird und dann aufs Bett klatscht und diese Blutfontäne kommt,
Ah, okay.
die ja in jeglicher Fassung inzwischen rausgeschnitten ist. RTL hat es damals rausgehauen. Das waren noch tolle Zeiten.
Als RTL noch ein guter Sender war.
Da war RTL noch ein guter Sender. Genau.
Und ich bin dann auch irgendwann schockiert gewesen. Ich hatte dann so sukzessive, ich glaube, so Teil 4 und Teil 5 habe ich, glaube ich, aus der Videothek mir dann mal ausgeliehen und tatsächlich vom ZDF damals Nightmare 2 aufgenommen. Und tatsächlich erst nachdem. Muss ich immer wieder drüber lachen. Immer wenn ich Freddy gegen Jason gucke und am Anfang gezeigt wird, was Freddy alles gemacht hat, ist mir bewusst gewesen, dass ich gar nicht alle Teile gesehen habe bis dato. Und habe mir dann auch diese wunderschöne DVD-Box damals da geholt. Übrigens auch auf einem A Weekend of Horror. Und dann habe ich die Reihe nochmal durchgeguckt. Aber ich hatte jetzt nie den Riesenbezug dazu. Und deswegen war Nightmare 2 eigentlich für mich immer. Also diese Denkmalschädigung oder so, die ihm da vorgeworfen wird, die konnte ich nicht nachvollziehen. Und deswegen, ich bin da eher bei Carlo. Ich fand Nightmare 2 eigentlich die ganze Zeit über immer ziemlich gut. Und gehe jetzt sogar so weit, dass ich behaupten würde, dass Nightmare 2 sogar meine liebste Fortsetzung des Originals ist.
Soweit würde ich nicht gehen, weil da steht bei mir noch Nightmare 3, den ich immer noch einen Tucken besser finde. Aber was ich Nightmare 2 zugute halten will, er ist, glaube ich, der einzige Nightmare-Film nach dem Original, der Freddy Krueger noch als richtig bösen, dunklen Bastard darstellt.
Ja,
Das
genau.
war in Teil 3 auch schon nicht mehr ganz so. Ich finde, Teil 3 war wahnsinnig, was Carlo gesagt hat, wahnsinnig kreativ, sehr einfallsreich. Der holt ja auch viel vom Original-Cast zurück. Ich glaube, das war auch so ein bisschen. Das ist ein bisschen eine Entschuldigung für Teil 2, weil da war Wes Craven ja gar nicht mehr daran beteiligt. Der ging ja sofort nach dem ersten Teil in die Mache und ich glaube, Craven hatte gar keine Zeit mehr dafür, weil der anderweitig beschäftigt war. Also ist weder als Produzent noch Autor noch irgendwas aktiv. Und in
Nee,
Teil 3.
es war eher so, dass für Craven war die Geschichte zu Ende erzählt.
Ah, okay. Weil in
Und
Teil 3 ist er ja.
er hat sich von vornherein distanziert und sagte, ich weiß nicht, was ich mit der Figur Freddy jetzt noch machen soll. Und dementsprechend hat er sich dann da rausgenommen.
Ah, okay. Weil in Teil 3 ist er wieder sehr aktiv. Er ist Produzent, ja. Hat, glaube ich, auch ein Drehbuch mitgeschrieben. Und der holt ja auch Heather Langenkamp und John Saxon, also die aus dem Cast vom ersten Teil, wieder zurück. Wie gesagt, Teil 3 fand ich immer toll, aber der finde ich auch jetzt noch sehr gut. Der geht aber schon so ein bisschen in diese Richtung, die ich dann bei der Nightmare-Reihe später nicht mehr so gut fand, Richtung MTV-Freddy, was dann bei Teil 4 sehr deutlich wurde. Und da ist Teil 2 noch sehr nah am Original, was die Darstellung von Freddy Krüger angeht.
Und obwohl er natürlich viel Schelte abbekommen hat, kann man dem Film ja auch nicht vorwerfen, dass er kein Erfolg war, ne? Also der mit 3 Millionen Budget hat er über 30 Millionen eingespielt. Ja, das top. Ist sogar mehr als der Erstling, der nur 25 Millionen eingespielt hat. Und man kann wirklich von einem respektablen Erfolg sprechen, wenn man dann eben das Zehnfache wieder einspielt. Aber vielleicht müssen wir darauf zu sprechen kommen, warum er von vielen abgescholten wird. Was glaubt ihr, wir mögen den Film ja jetzt alle, aber was glaubt ihr, sind die Gründe, warum eben viele der Fans zumindest damals ein großes Problem mit Nightmare hatten? Carlo, was glaubst du?
Na, ich glaube, das ist der Versuch, oder es wird ja, was heißt Versuch, es wird ja gemacht, die Figur Freddy in die Realität zu ziehen. Es wird ja weniger Fokus auf die Traumwelt gelegt, wo er Teenies auflauert und die um die Ecke bringt. Es ist auch wenig Freddy Screentime drin, bis zum gewissen Grad, was wahrscheinlich da zu Verstimmungen der Fans führte. Und er geht da auch einfach ganz andere Wege im Vergleich zum ersten. Und lässt halt die Figur Freddy wenig Raum. Dafür kriegt unser junger Hauptdarsteller viel Spielraum und interessante Entwicklungen praktisch. Ja, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Ich versuche es jetzt zu verraten. Und ja, ich denke, das ist auch wieder so das gewesen, was allen nicht gefallen hat am zweiten Teil.
Also da schließe ich mich ein. Ich habe nie verstanden, also sowohl damals als auch bei jeder anderen Sichtung und auch jetzt neulich nicht, warum sie dieses Konzept geändert haben, dass Freddy über die Albträume die Jugendlichen ja einfach töten kann. Weil das kann er hier nicht. Es wird auch nie auf den Tisch gebracht. Scheinbar muss Freddy sich hier den Körper des Protagonisten aneignen und so irgendwie in die Realität zu kommen. Was in keinem anderen Nightmare-Film der Teil war und was die große Stärke des ersten Teils ja auch war, dass wenn du einschläfst, bist du latent tot, weil wenn du schläfst, kann dich Freddy holen. Hier ist das nicht so. Und ich verstehe nicht, warum das so ist.
Ich glaube wirklich, der Film ist zu intelligent gewesen für damalige Verhältnisse. Und das klingt jetzt irgendwie vermessen, weil, also, Fakt ist, im ersten Teil wird aufgemacht, die Kinder der Elm Street werden umgebracht, weil die Eltern Freddy angezündet haben. Die Kinder der Elm Street sind aber jetzt alle tot.
Das stimmt und ja so auch nicht. Es wird ja auch behauptet, dass die Protagonistin aus dem ersten Teil, Nancy, tot wäre. Stellt sich ja in Teil 3 als nur nichtig heraus.
Ja, okay, weil Teil 3 ja auch komplett die Ereignisse von Teil 2 ignoriert.
Ja.
Und ich finde sogar, ich weiß, was du meinst. Ich finde diese Kreativität natürlich im Traum auch ein bisschen schöner. Aber tatsächlich finde ich die Idee dahinter zu sagen, Freddy hat jetzt eben, er kann jetzt eben niemanden, oder er hat niemanden mehr, den er töten kann. Jetzt will er in die reale Welt kommen, finde ich erstmal richtig interessant und eigentlich auch eine schöne Weiterentwicklung des Ganzen. Ja. Und ich glaube wirklich, ich würde es nachher sogar noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, warum ich glaube, dass Nightmare 2 zu intelligent ist, weil ich bin mir am Ende des Tages gar nicht sicher, ob dieser Film überhaupt Freddy Krueger gebraucht hätte. Ich bin mir auch nicht so ganz sicher, ob Freddy überhaupt in diesem Film existiert hat oder ob sich Jesse den nicht nur eingebildet hat. Und ich glaube, der macht so viele Türen offen, dass er für viele einfach, das ist es eben, ich muss drüber nachdenken, was habe ich da gerade gesehen, warum ist es so inszeniert, wie es inszeniert ist. Und ich glaube, das will man nicht zwangsläufig bei einem Nightmare sehen.
Ja, Da kommen wir auch jetzt fast unweigerlich zu dem anderen großen Thema dieses Films zu sprechen, denn ich finde auch dieser Subtext ist da sehr drin und auch da kann man viel interpretieren und das würde auch zu dem sprechen, was du sagst, inwieweit Freddy es in diesem Film gebraucht hätte oder diese Idee, dass Freddy über das Eindringen in einen jungen Mann erst in diese Welt kommen kann oder wiedergeboren werden kann. Das ist ja dieser legendäre homosexuelle Subtext, der diesem Film angedichtet wird. Und ich habe das früher nie verstanden, aber inzwischen sehe ich da ganz deutliche Anzeichen. Und ich weiß wirklich nicht, also ist das Zufall, aber ich denke mir inzwischen, es kann kein Zufall sein, wenn man hier so viele Szenen sieht, die wie eine Satire wirken und aber auch so missinterpretiert werden können. Ich finde, das ist ein Fest, wenn man es darauf so ein bisschen, sich ein bisschen darauf konzentriert.
Was hast du dazu, Carlo?
Ja, also gehe ich voll konform mit Chago. Also das ist so ein Punkt an dem Film, den erkennst du, den findest du, den oder den entdeckst du neu, wenn du auch älter bist. Ja. Das, gar nicht mal deswegen, weil man es so weiß im Unterbewussten, weil man so viel schon drüber gelesen hat, sondern wenn man sich darauf konzentriert und mal da genau hinschaut, kann ich auch eigentlich guten Gewissens sagen, das kann nicht nur Zufall sein, das ist, glaube ich, eine richtig gewollte Sache von der Inszenierung.
Alles. Ja, und total.
Ich finde es aber, ich finde es auch klasse, weil wie auch Schokühne sagt, mit dem Nachdenken bei diesem Film. Nightmare 2 bietet dir so viel offene Türen mit so viel verschiedenen Variationen, die möglich sein könnten. Natürlich klärt er jetzt nichts hundertprozentig auf, aber wahrscheinlich ist das auch gewollt, um da wegen den Spielball hin und her zu spielen, einfach hin und her zu schießen in diesem Film. Es ist das, was Nightmare 2 dann letztlich, glaube ich, auch ausmacht und ihn auch so besonders macht, einfach im Vergleich zu den anderen.
Ja, das macht ihn natürlich auch kommerziell schwierig, weil es könnte so ein Lucky Punch sein, dass es alles einfach totaler Zufall ist oder es ist alles so gewollt, aber dann verbaust du dir jetzt auch ein bisschen so mit dem generellen Publikum, weil die dann auf einigen Sachen einfach nicht klarkommen, die nicht verstehen oder nicht so richtig wahrnehmen. Das ist, entweder ist das ganz große Kunst, oder es ist wirklich, glücklich verunglückt. Ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Es ist auf jeden Fall aus kommerzieller Sicht nicht clever, aus künstlerischer Sicht vielleicht echt ein kleiner Geniestreich. Da bin ich bis heute nicht so ganz klar mit, was es denn jetzt ist. Also man kann das so ein bisschen aufdröseln, was man so meint. Also ich finde gerade die Besetzung. Das Final Girl ist ja Mark Patton. Ne? Man hatte halt vorher das klassische Final Girl mit Heather Langenkamp und nun ist es ein Mann, der aber in Sachen Scream Queen jedem Konkurrenz macht, wenn der losschreit, das könnte auch Jamie Lee Curtis sein. Das kommt mehrfach in dem Film vor. Und der generell auch sehr androgyn wirkt manchmal. Also diese Szene, die du beschreibst im Bus, der hat auch Make-up drauf, oder? Also der sieht aus wie aus so einem David Bowie Video. Das ist doch auch Absicht. Also das machst du doch nicht einfach so aus Zufall, weil später sieht er ja auch nicht so aus. Das ist ganz klare Absicht.
Ja.
Und damit fängt's ja nur an.
Genau. Und er hat auch sehr weibliche Züge, ja. Also finde ich immer auch dieses Schreien, wie du nennst, sehr weiblich. Und wenn du mal genau jetzt hingeguckt hast bei der Neusichtung jetzt, wie er sich auch teilweise bewegt, wie das Spiel ist.
Ja.
Und was ich empfinde, was so eine Szene ist, so eine Schlüsselszene fast mit dem Coach, der...
Ja, und das ist ja sogar sehr offensichtlich. Da reden sie ja nicht mal drum herum. Da wird ja gesagt, der ist schwul und geht in irgendwelche Nachtclubs und dann siehst du ja diese Nachtclub-Fetisch-Szene, die könnte auch aus Police Academy kommen, wenn sie in den Blue Oster Club gehen. Also das ist so auf die 12.
Ja, aber halt auch, dass er in einer Dusche dann praktisch zu Tode kommt. Genau, getötet
wird. Ne? Wird er erstmal angebunden und dann gibt's mit dem Handtuch ordentlich auf dem Arsch.
Ja.
Es ist Da macht er gar keinen Hehl draus, was da los ist.
Ja.
Und was ich ja auch ganz toll fand, also man muss erstmal sagen, die Effektarbeit in dem Film ist fantastisch. Die steht über allem. Und es gibt da eine Verwandlungstransformationsszene, die, finde ich, qualitativ locker mit einem American Werewolf in London mithalten kann, bei der aber Freddy ja dann mehr oder weniger aus Mark Patton herausbricht, was fast wie so eine invertierte Vergewaltigung wirkt. Und kurz davor gibt es ja auch eine Szene, wo er seine Freundin mit seiner Zucke beglücken will, was dann auch aussieht wie so ein invertierter Blowjob, so ein bisschen. Also, wie die Zucke da raus, das ist, man muss das gesehen haben, um das zu verstehen. Aber das, wie gesagt, das kann kein Zufall sein.
Ja, bin ich voll und ganz bei euch und ich hatte ihn auch dann jetzt schon mehrfach im Zuge übrigens, nachdem ich deine Kritik gelesen habe, hatte ich mir das auch nochmal so angeguckt. Ich verstehe natürlich, was da gemeint ist, aber ich deute das gar nicht ganz so hoch, weil so ein paar Dinge denke ich mir, ja, so, ich finde es natürlich irgendwo spannend, dass hier dann eben der Typ eigentlich immer oberkörperfrei und verschwitzt rumrennt, ne? So ganz klare Motive, ja. die du normalerweise bei irgendeiner barbusigen Frau oder zumindest mit einem dicken Ausschnitt oder sowas sehen würdest. Aber ich glaube, manche Dinge sind ziemlich bewusst in dem Film drin, aber ich glaube, bei wiederum anderen Dingen ist es auch ein bisschen Spekulation. Also, ich glaube eher, dass eben die Szene mit dem Nachtclub, mit dem Nachtclub und dann der Dusche, das ist natürlich, da brauchst du gar nicht diskutieren, so, die ist ja auch ein bisschen fehl am Platz, irgendwie das Ganze, was da passiert. Aber ich glaube, so was Freddy dann sagt, das kannst du jetzt natürlich schön in irgendeine Richtung reindrängen, wenn man eben schon vorher diese Vermutung hat oder beziehungsweise dann auch auf diesem Trip ist, ne? Und ich habe es tatsächlich mal ausprobiert, den Film zu gucken, ohne mir darüber Gedanken zu machen, also wirklich das so komplett ausgeblendet. Und dann ergibt ja das, was gesagt wird, trotz alledem noch Sinn.
Ja, ist so. Das meine ich ja. Das macht den Film ja durchaus subtil und man weiß nicht so wirklich, war das jetzt Absicht oder ist das so wie so ein Lucky Punch irgendwie? Ich kann mir aber schon vorstellen, dass das vieles gewollt ist, aber so clever verkauft, dass man es nicht als eindeutig hinstellt. Also wie so ein Scherz. Das ist ein cleverer Scherz am Rande, denke ich.
Also ich würde ja auch nochmal die These aufstellen, nochmal eben als zu intelligent für damals. Ich glaube ja eher, dass Nightmare 2 eigentlich eine Geschichte über jemanden ist, der eben entweder eine gespaltene Persönlichkeit hat und oder eben eine böse Seite an sich hat. Weil wenn du 2, 3 Szenen abändern würdest, wäre mir selber nicht mal bewusst, ob Freddy wirklich da ist. Sondern ob nicht wirklich die Hauptfigur Jesse wirklich ein Mörder ist.
Ja.
Und sich dann in seinem Kopf eben dieses Schreckgespenst vorstellt und sich dadurch eben besser erklären kann, warum er das tut, was er tut. So, und wenn du das nämlich außen vor lässt, dann sind nämlich auf einmal diese Szenen mit dem Nachtclub oder auch mit dem Lehrer. Wenn du jetzt einfach das Übernatürliche weglassen würdest und einfach sagen würdest, okay, er ging wirklich in diesen Club, okay, er hat wirklich irgendwie zugesehen, dass der Lehrer mit ihm dann irgendwie in die Schule geht und dann hat er den einfach umgebracht, ohne das übernatürliche Element, dann ergibt es viel, viel mehr Sinn.
Das stimmt. Mhm. Die einzige Szene, die man da ausklammern müsste, wäre die Poolparty-Szene, wo Freddy ja sehr aktiv eingreift.
Ja, Moment, habe ich auch drüber nachgedacht, aber wenn ich meine These weiter verfolge, du siehst zwar Freddy, du siehst aber nie Freddy und Jesse gleichzeitig. Und wenn du dir den Schluss anguckst, dass eben aus Freddy später auch noch dann wieder Jesse rausbricht, es wird danach nicht drüber gesprochen, es wird nie gesagt, wer ist dieser Mann, es hätte auch Jesse sein können.
Ja, das ist richtig. Das erklärt nicht jeden Moment, aber grundsätzlich hast du recht.
Und wenn du dir unter diesem Aspekt diesen Film anguckst, dann ist das wirklich ein richtig, richtig tolles Abbild von dem Ganzen und macht noch mal so ein Stück mehr Spaß, weil du das eben in so einem Film gar nicht erwartest.
Ja, und das würde natürlich auch erklären, warum Freddy nicht über die Träume in die Realität einbringen kann.
Ganz genau. Mhm.
Ja. Ja, und das ist das, was ich gemeint habe. Der macht mehrere Türen auf und lässt den Spielball da richtig drinnen schön rumspringen. Und du hast so viele Möglichkeiten, ja, für dich was rauszufiltern, wie könnte es gemeint sein? Ne?
Ja. Und das ist eben nochmal so ein Punkt, den man dem Film einfach hoch anrechnen muss. Aber, und dann bin ich aber schon wieder auf den Seiten der Kritiker von damals, wenn du jetzt natürlich ähnlich wie bei Halloween 3, einfach jetzt ein Schlachtfest erwartest und du willst einfach sehen, wie Freddy irgendwelche Teenies aufschlitzt, wirst du natürlich arg enttäuscht werden, weil es gibt hin und wieder wirklich tolle Effekte, aber zum Beispiel so richtige Freddy-Krüger-Morde gibt's nur einen. Dann gibt's eben diese, wenn er aus Jesse herausbricht, was natürlich tricktechnisch fantastisch aussieht, auch wirklich guten, ja, einen guten Gore-Gehalt in sich trägt, aber das war's dann auch. Dann wird der Freund von ihm noch umgebracht und zwei auf der Poolparty. So, an richtigen Slasher-Schauwerten mangelt's da ja schon fast, ne?
Ja, das ist richtig. Und ich denke halt auch, wenn dieser Film mehr sein wollte als eine, sag mal, standardmäßige Fortsetzung zu einem Slasher, kam er zum falschen Zeitpunkt. Das hätte man in dem Moment einfach nicht bringen müssen, weil damit vergraulst du das vorher aufgebaute Publikum. Es wäre sicherlich ökonomisch cleverer gewesen, hier einfach die Geschichte vom ersten Nightmare und den Stil vom ersten Nightmare auch weiter zu verfolgen, wie es die anderen Teile dann ja auch gemacht haben.
Ja, wobei ich auch mal gelesen habe, dass es so ist, dass sich die Macher gar nicht so darüber bewusst waren, dass Freddy ja der eigentliche Star war. Und deswegen, auf dem Kinoplakat siehst du Freddy beispielsweise auch nicht. Und nur eben, also selbst im Deutschen heißt er ja Nightmare die Rache. Und nur im Englischen hat man dann zugestimmt, irgendwie mit Freddy Promotion zu machen, indem er dann eben Freddy's Revenge heißt. Ja, aber und ich glaube, den Machern war noch gar nicht so ganz klar zu diesem Zeitpunkt. Und ich meine, 1985 war ich noch nicht mal geboren. Ich kann das jetzt so gar nicht einschätzen. Aber vielleicht wussten die überhaupt nicht, dass eben, dass der eigentliche Grund, warum Nightmare 1 so wunderbar funktioniert hat, eben die Rolle des Freddy Krueger ist.
Ja, aber sorry, wie dumm muss man denn sein? Also das ist doch eindeutig, vor allem, weil ja alle Hauptfiguren aus dem ersten Teil weg sind. Und wenn du dann ein Sequel machst, wer ist denn dein Aushängeschild? Das ist doch logisch. Und ganz ehrlich, dann ist es doch nicht Mark Patton. Also bei aller Liebe. Der war übrigens auch auf der besagten Weekend of Horror, wo ich mir die Collection gekauft habe. Der als Stargast. War auch im Panel, hat auch einige Fragen beantwortet und auch ganz klar gesagt, dass Nightmare 2 sein größter Film war und danach gab er auch nichts mehr. Ja, der hat noch ein paar Folgen von Hotel mitgespielt, dieser komischen 80er Jahre Soap, und hat er noch groß erzählt, dass er gerade irgendeinen Film in Mexiko dreht, den kein Mensch gesehen hat. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ne? Also der lebt ja auch nur noch von diesem Film. Also das ist doch nicht dein Aushängeschild. Nee. Das muss man auch damals gecheckt haben. Warum drehst du denn Nightmare 2? Weil Nightmare 1 total gerockt hat und wie gesagt, alle Figuren sind tot. Was ist denn der Grund, den zweiten Teil zu drehen? Freddy Krüger. Also bitte.
Ja, also muss ja, es ist ja, gab's da schon Friday 2? Ich weiß jetzt nicht, von wann ist Friday 2?
Ist 81, also lange vorher.
Friday 2 gab's auf jeden Fall.
Ja, also nimmt man schon mal die anderen Ikonen her.
Da gab's schon Friday 5, würde ich sagen. Also von daher.
Müssen die ja auch schon gesehen haben, wie die Friday-Reihe durch die Decke geht. Eben weil Jason Voorhees sich da auch so von Teil zu Teil richtig vorgearbeitet hat und praktisch das Aushängeschild war. Und ich denke, es muss doch da irgendjemand auch bei den Nightmare-Filmen mitbekommen haben, ja, wir haben jetzt hier eine Figur, mit der müssen wir was machen. Ich weiß nicht, ob die sich da auf die Jungdarsteller verlassen haben, so tatsächlich, dass die diese Filme tragen können. Also es muss doch die Figur einfach Freddy gewesen sein. Das ist ja das Franchise und da wollten sie ja, wenn du einen zweiten Teil machst, willst du ja eigentlich dahin, ne, dass du ein Franchise aufbaust.
Das Problem generell der Nightmare on Elm Street Serie ist, dass man viel zu schnell zu den Sequels kam. Also Nightmare 2 war ja im Prinzip schon, die haben ja mit dem Dreh begonnen, da hatte Robert Englund gerade unterschrieben. Und so ging es ja dann meist weiter. Also Paradebeispiel ist Nightmare 5. Da haben die, glaube ich, angefangen zu drehen und es gab noch nicht mal ein Drehbuch. Und dann wurden Tag für Tag irgendwelche Seiten nachgeliefert und deswegen sieht der Film auch so aus, wie er ist. Der ist völlig konfus. Und das ist genau das Ding. Es war ein Riesenerfolg und man wollte sofort ein Sequel. Und deswegen gab es letzten Endes keine Planung, keine langfristige. Es gab auch keine Qualitätsabnahme. Da wurde einfach so aus der Hüfte gefeuert. Bei Nightmare 2 ist das teilweise positiv, auf eine sehr merkwürdige Weise. Bei Nightmare 5 hat man genau das Gegenteil. Da sieht man echt, okay, die hatten am Anfang des Tages wahrscheinlich wirklich noch keinen Plan, was sie gerade drehen. Also, ja, das ist Fluch und Segen zugleich.
Ich weiß gar nicht, hat einer von euch da nähere Infos? Weil, ich meine, der Film, der hatte ja seine, ist ja wirklich ein respektabler Erfolg gewesen, ne? Wie gesagt, das Zehnfache seines Budgets eingespielt. Aber Teil 3 sagt ja dann auch wirklich sehr, sehr schnell. Und Teil 3 kam ja dann 2 Jahre später.
Eben, hat der ja hatte noch ein bisschen Vorlaufzeit. Ja, der hatte 2 Jahre.
Ja, aber der hat ja wirklich alles, also alles, was in Teil 2 passiert ist, konsequent ignoriert.
Ja, genau. Das ist dieser Halloween-Effekt, ne?
Was ja, man aber dann ja. Weiß einer warum? Also hat jetzt Craven gesagt, nee, ich will das nicht oder ich mag den Film nicht. Wisst ihr da irgendwas oder?
Ich habe mal die Doku gesehen, The Elm Street Legacy, die ich übrigens sehr empfehlen kann, die ist hervorragend.
Ja, die ist super. Die lief.
Ja, ist das hier diese Never Sleep Again oder was?
Never
oder?
Sleep Again, genau.
Die lief bisher leider nur im Pay-TV, ne, glaube ich.
Ja, ich glaube, da wurde es erwähnt. Ne, die kannst du auf Blu-ray kaufen. Ich habe die auf Blu-ray. Also. Da wurde es, glaube ich, erwähnt, aber ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Aber ich glaube, das hat einen ähnlichen Hintergrund, dass man mit Nightmare 2 relativ unzufrieden war und dann, wie man es ja auch bei Halloween jetzt schon mehrfach gemacht hat, einfach die vorherigen Teile ignoriert und da ansetzt, wo man meint, da hat es doch funktioniert. Glaube ich zumindest.
Deswegen aber Carlo, ich du auch, warst gerade kurz weg. Wo kann man sich die irgendwo angucken, diese Doku? Oder also, muss man dann?
Ich habe die mal irgendwann, wie ich noch Pay-TV hatte, lief die irgendwann mal auf irgendeinem Kanal von den 1000 Kanälen, die man dann halt hat. Wenn man Pay-TV hat, die lief bei Sky irgendwo. Keine Ahnung. Ist schon mehrere Jahre her. Gut, die Blu-ray gibt's wohl. Das wusste ich gar nicht. Also dann hat man wohl
doch, die Möglichkeit. Ja. Kann man käuflich erwerben und ich rate auch dazu. Also okay. Ich finde, das ist im Prinzip Bonusmaterial für 7 Filme, aber das lohnt auch die Investition. Das ist super interessant. Da erfährt man sehr viele interessante Details. Auch diese Nightmare 5 Geschichte. Wie gesagt, guckt euch gerade die Entstehung von Nightmare 5 an. Das ist Chaos hoch 10.
Ja.
Also es macht richtig Spaß, sich das anzugucken.
Ich glaube, über die Bonusmaterial-Sachen von der Blu-ray-Box kriegst du nicht so viel Insider-Informationen.
Nein. Kriegst du die nicht. Ist, das ist auch sehr spärlich.
Nicht so gut.
Nein, nicht ansatzweise. Aber dafür gibt's diesen Film. Der ist wirklich gut.
Ja, also Kühne, guck's da an. Ich habe die auch gesehen. Die war ziemlich, ziemlich klasse. Also vergleichbar mit der Friday-Doku.
Ah, die Friday, die Camp Crystal Lake Memories, die ist ja, super. Ja.
Die so lange geht.
Die Nightmare-Geschichte ist viel besser, finde ich.
Ja.
Besser als die Crystal Lake Memories.
Ah, okay. Ja, dann werde ich da wahrscheinlich dann doch mal irgendwie zuschlagen müssen. Nützt ja nichts.
Ja. Ja, ich meine, da wurde das tatsächlich auch erwähnt, warum man bei Nightmare 3, Nightmare 2 mehr oder weniger ignoriert hat. Aber da müsste ich jetzt raten. Ich glaube, ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Aber es ist ja auch ein Zeichen dafür. Wes Craven ist wieder da. Man holt den alten Cast zurück. Man ignoriert die Geschehnisse aus dem zweiten Teil. Das hat man nicht ohne Grund gemacht. Und also, es sah bei Teil 3 ja, da waren sie auf einem sehr guten Weg. Ich fand Teil 3 war, den kannst du wirklich auch als eigentlichen Teil 2 nehmen, der schließt dir direkt mehr oder weniger an Teil 1 an und das funktioniert hervorragend. Danach hat die Serie echt so einen kleinen Knick bekommen, leider.
Ja, also das ist. Was war das denn?
Was war das denn?
Ja, irgendwas am Handy.
Okay.
Ich brauche ein neues tatsächlich.
Wes Craven angerufen. Oder Freddy.
Ja, über die Reihe. Ich glaube, da gibt's qualitativ auch arge Schwankungen. Ich weiß ja nicht, welcher Teil ist denn für euch der schlechteste Nightmare? Also ich sehe
6. Ja. Eindeutig 6.
Ja, würde ich
auch sagen. Bei der 6.
Ja, bin auch bei der 6.
Und ein Kasperletheater hoch 10.
Und deswegen, also ich glaube, man muss damals wirklich damals gelebt haben, um herauszufinden, warum er wirklich so viel Schelte bekommen hat, weil ich empfinde ihn wirklich als einen rundum gelungenen Film und er macht eben, ähnlich wie Halloween 3, er macht von Sichtung zu Sichtung immer noch ein bisschen mehr Spaß. Und ich verstehe die Schelte nicht. Ich bin froh, dass es ihn gibt und ist tatsächlich mit einer der liebsten Fortsetzungen von Nightmare, die für mich auf jeden Fall. Also, Emorgs.
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 Also, ich verstehe die Schelte durchaus noch, weil ich habe ihn früher auch gescholten. Und ich finde halt auch im Vergleich zum ersten Teil, das ist halt eine Riesenbürde. Das ist auch nicht dankbar, die Fortsetzung zu Nightmare zu sein. Ist er deutlich schwächer. Da brauchen wir nicht drüber reden. Für mich ist der erste Nightmare ein Meisterwerk. Wie gesagt, auch genreunabhängig. Das ist der hier nicht. Und das ist auch kein Genre-Meisterwerk. Aber inzwischen mag ich den Film relativ gerne. Ich kann vieles hier anerkennen, was gemacht wird. Und diese ganzen interpretativen Ansätze, die er hat, ob jetzt bewusst oder nicht, oder wie auch immer, eine Stärke des Films ist ja sogar, dass er sich eben nicht definitiv lesen lässt, weil er keine klaren Antworten bietet. Ich mag ihn inzwischen auch. Es war ein langer Weg, aber ich mag ihn.
Ja, ich klinge mich da ein. Also ich bin da wahrscheinlich mehr auf der Seite von Kühne, weil ich den Film ja eh schon immer mochte. Ich finde ihn richtig gut. Ich finde ihn in seinen Interpretationsmöglichkeiten richtig sehenswert. Also der ist jetzt, wenn man nochmal zum Vergleich Halloween 3 ranzieht, noch eine Spur interessanter und besser.
Er ist auf jeden Fall interessanter. Interessanter einige ich mich drauf, ja.
Ja, also ich finde ihn auch besser, weil er auch deutlich mehr Spannungssequenzen hat. Also ich hatte nicht das Gefühl, die haben ja in etwa die gleiche Laufzeit. Ich habe mich auf jeden Fall mit Nightmare 2 etwas besser unterhalten gefühlt, aber ich kann aber auch genauso gut verstehen, warum man Halloween 3 da ein bisschen besser findet. Aber
ich finde sie eher gleichwertig auf unterschiedliche Art und Weise. Ich finde einfach, Nightmare 2 hatte noch mehr Potenzial. Ich finde, Halloween 3 holt aus seinem Potenzial mehr oder weniger das raus, was er kann. Und Nightmare 2 bleibt immer noch hinter den Erwartungen deutlich zurück. Das muss man so sagen, wie es ist.
Und was würdet ihr dem Film an Punkten geben?
7. Eindeutig. Also ich finde den sehenswert, wirklich.
Ja, bin ich genau bei dir. Ich würde auch direkt 7 geben.
Ich bin wie bei Halloween bei 6, aber wie gesagt, aus verschiedenen Gründen. Bei Halloween ist 6 das Maximum, bei Nightmare ist 6 so eine verpasste Chance. Da wäre mehr drin gewesen, aber ich hatte den auch mal früher bei 4,5. Also von daher hat er sich ordentlich gesteigert.
Oh ja.
Okay. Dann, es war mir eine Freude, mit euch darüber zu quatschen. Ich bin jetzt auch froh, dass wir einfach mal wieder zwei Filme hier hatten, wo wir wirklich sagen könnten, ja, da hat sich zumindest auch die Sichtung noch mal wieder gelohnt.
Ja, nach dem letzten Cast war das doch bitter nötig.
Ja,
das haben wir alle gebraucht.
Ich bin schon ein bisschen gespannt aufs nächste Mal. Da werden wir ja auch über einen sympathischen Kannibalen sprechen. Ich bin sehr gespannt. Ich habe die beiden Filme schon ewig lange nicht mehr gesehen. Ich bin gespannt, wie sie auf mich wirken. Aber das nur mal so als Foreshadowing. Es war mir auf jeden Fall eine große Freude, mit euch über diese beiden Filme hier zu quatschen. Bedanke mich auch bei allen Zuhörern. Ich fange gar nicht an aufzuzählen, wo ihr uns hört, weil wenn ihr uns hört, habt ihr uns irgendwo gefunden. Lasst uns gerne noch irgendwie eine positive Bewertung da, wird uns freuen. Oder besucht uns auf Discord. Oder wenn ihr einfach nur zuhören wollt, macht das gerne. Auch das ist vollkommen in Ordnung. Ich sag tschüss, dann darf Jacko und die letzten Worte hat diesmal Carlo. Bis dann, ciao.
Ja, von mir herzlichen Dank wieder fürs Zuhören. In dem Sinne, schlaft gut und wir hören uns beim nächsten Mal zu einem vielleicht exquisiten Menü von Gehirn und Eingeweiden. Bis dann.
Ja, also ich bedanke mich bei euch zwei. Es war wieder mir eine Freude, über diese zwei wunderbaren Sequels zu sprechen und danke da draußen fürs Zuhören. Passt auf euch auf. Kauft keine Halloween-Masken, schlaft nicht unbedingt in der Elm Street ein. Und wir hören uns das nächste Mal. Ciao, ciao.